Heute möchte ich die Predigtserie abschließen zur Bergpredigt. Und in der Bergpredigt steht ja sicher eins der bekanntesten Gleichnisse Jesu, nämlich das Gleichnis oder das Bild vom Haus auf dem Felsen. Ich habe gedacht, ja, Haus auf dem Felsen, da hast du ja schon so viel drüber gehört. Ja, das ist schnell geschrieben, diese Predigt. Ja, da gibt es ja jede Menge gute Gedanken zu. Aber es ist mir nicht leicht gefallen, diese Predigt vorzubereiten, weil der Zusammenhang ist schwieriger, als man denkt. Und dazu steht die Bergpredigt noch in einer Position, nämlich am gewichtigen Schluss dieser Rede Jesu. Und damit ist dieses Bild und auch was damit zusammenhängt, eine Hauptsache und keine Nebensache in dieser Rede. Und ich habe gemerkt, das Thema knüpft auch an meine Pfingstpredigt an, die ich ja zuletzt gehalten habe, wo Petrus Jesus nicht nur als Retter, sondern auch als Richter vorgestellt hat. Und darum geht es tatsächlich auch beim Haus auf dem Felsen. Wie lebe ich recht in den Augen Jesu, in den Augen Gottes? Wie kann ich vor ihm bestehen? Nicht, wie kann ich Lebenskrisen besser überstehen? Das ist eigentlich das Thema für dieses Bild von Jesus. Also nehmen wir die Geschichte mal genauer unter die Lupe. Zunächst ein kindgerechter Einstieg. Kennt jemand das nette, niedliche Büchlein von Nick Butterworth? Da gibt es so ein schönes Kinderbuch zum Haus auf dem Felsen. Ich habe das gerne unseren Kindern vorgelesen. Inzwischen sind die Enkelkinder dran. Ein schönes Buch mit dem Thema Das Haus auf dem Felsen. Ich finde das so schön wegen den witzigen und lustigen Illustrationen. Und wenn das dann gleichzeitig noch tiefsinnig ist, dann finde ich sowas immer sehr schön. Ja, in dem Buch gibt es, wie im Gleichnis Jesu, zwei unterschiedliche Männer, zwei gleichlustige Typen, wenn man das Buch so anschaut, die jeweils an ihren Häuschen bauen. Der eine strengt sich mächtig an, schwitzt und rackert und schuftet und baut natürlich auf einen guten, großen, dicken Felsen. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ein Schweizer oder zumindest ein Schwabe. Der andere, der wählt die Instant-Lösung, könnte man sagen. Eine Fertighausmischung aus dem IKEA-Regal. Und er nagelt fröhlich pfeifend seine Hütte zusammen. Hauptsache, er hat Spaß dabei. Und natürlich, er stellt seine Hütte auf den nächstbesten Platz. Und man ahnt es schon, auf Sandboden. Ein Ostfriese hätte ja vielleicht nichts dafür gekonnt. Er scheint aber eher so ein Faulpelzer zu sein. Mit einer Überdosis an Work-Life-Balance. Und dann kommt es im Gleichnis Jesu, wie es kommen musste, ein Wolkenbruch. Wie es sich übrigens in Israel häufig gibt, vor allem im Herbst. Im Herbst, wer da schon mal war, der kennt die Warnschilder unten in der Arava-Senke und man denkt sich, was soll das denn? Hier brennt doch praktisch permanent die Sonne. Und da stehen so Pfosten, wo Überflutungsmarken markiert sind, teilweise 2,50 Meter hoch und du denkst, hä? Hier ist doch alles total heiß, hier regnet es nie. Da regnet es eigentlich auch wirklich nie. Aber trotzdem, wenn oben in den Bergen Judäas ein Wolkenbruch niedergeht, dann rauschen diese Wassermassen durch die canyonartigen Wadis und überspülen dann auch unten die Ebene. Und da gibt es regelmäßig auch Tote. Immer wieder kommen da Menschen um, auch Touristen. Diese Sturzflut reißt alles mit, was am falschen Platz steht oder schlecht gebaut ist. Und Jesus hat bei seinem Bild so eine Sturzflut vor Augen. Beim Wolkenbruch spült sie die Billighütte weg. Ja, die bleibt nicht stehen und das Ganze ist ruckzuck zum Bretterhaufen zusammengespült. Und klar, der eine hat sich's eben zu leicht gemacht mit seinem Haus und jetzt sitzt er betröppelt in den Trümmern seiner Wohnung. Der Mann war dumm, heißt es dann ganz lapidar in dem Kinderbuchtext. Immerhin hat er da überlebt, was nicht unbedingt in Jesu Geschichte der Fall ist. Ganz anders das Häuschen des anderen Mannes, der auf Fels gegründet hat. Das hält natürlich stand. Es war ja sorgfältig gebaut. Und der Mann sitzt grinsend drin, als es draußen zu regnen anfängt, zufrieden mit sich, mit seinem Werk und der Welt. Und seine Hütte hält auch allem stand. Und dann am Ende von dem Buch das Fazit. Und dieses Fazit klingt in unseren christlichen Ohren auch sehr einleuchtend und vertraut. Jesus sagt, ich bin wie der Felsen des klugen Mannes. Wer mir vertraut, den lasse ich niemals umkommen. Aber sagt das Jesus überhaupt? Sagt er das so? Ist das vielleicht sogar eins seiner Ich-Bin-Worte, was ich bisher übersehen habe? Ich bin der Felsen. Könnte gut sein, weil ja schon David sagte, der Herr ist mein Fels und mein Erretter. Und auch im Alten Testament, wir finden einige Stellen, wo Gott als der Fels vorgestellt wird. Und wir haben das auch eben schön gesungen in einem Lied. Das ist richtig. Aber Jesus sagt das in unserem Text so direkt nicht von sich. Das Original aus Matthäus 7, Vers 24 hört sich ein bisschen anders an. Da heißt es, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Aha, es geht also um unser Tun. Es geht um die Tat. Und die Frage ist, welche Rolle spielt dabei Jesus? Ist er der Fels oder sind es die Worte seiner Predigt? Oder ist er die Klugheit des Mannes, der sich daran hält? Also man merkt schon, theologisch ist die Sache ganz schön vielschichtig und auch kniffliger als das zuerst den Anschein hat. Und das ist ja auch bei Jesus zu erwarten. Ja, es ist eigentlich immer so. Bei seinen scheinbar einfachen Bildern, da steckt so viel drin und so ist es auch hier. Theologen denken natürlich sofort an den alten Streit um Werkgerechtigkeit oder Glaubensgerechtigkeit. Und Nick Butterworth, so scheint es ihr, der betont eben das typisch evangelikale, freikirchliche Muster, die Glaubensgerechtigkeit, das ist alles entscheidend, Jesus ist alles für dich. Ich bin der Felsen, wer mir, also Jesus vertraut, gleich dem klugen Mann. Und da hat er doch recht, oder? Es steht aber so halt leider nicht im Text. Da sagt Jesus vielmehr, wer diese meine Rede hört und tut sie. Und er betont, oh Schreck, die Taten, die Umsetzung des Willens Gottes in die Praxis und nicht zunächst das Vertrauen. Und was ist überhaupt Vertrauen wert, könnte man auch fragen, vor allem wenn es nur ausgesprochen wird, wenn es dann aber bloße Theorie bleibt. Also wie soll ich dieses Gleichnis verstehen? Wie viel muss ich selber tun und mich anstrengen? Und da passt auch die alte Frage des reichen Jünglings ganz gut rein, die später in Kapitel 19 im Matthäus-Evangelium dokumentiert ist. Der fragt nämlich Jesus, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Die Gebote habe ich alle gehalten, sagt er dann auch noch. Was fehlt mir noch? Wieso genügt das nicht? Und diese Frage nach dem, was genügt oder nicht genügt, das kommt ja auch beim Lesen unseres Textes auf. Also lesen wir zunächst mal den Vorspann zum Haus auf dem Felsen, wo Jesus Folgendes feststellt. Ihr könnt auch gerne da nochmal nachschlagen. Matthäus 7, ab Vers 21. Da sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten, oder man kann sogar übersetzen mit Wundertaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, ihr Übeltäter. Also die, die nicht tun, was Gott will, sind Übeltäter. Und das ist schon ein kleiner Schock. Also wenn man das liest, ja was kann das sein? Genügt nicht mal das? Ich meine, es ist ja noch mehr, als der reiche Jüngling vorweisen konnte, was hier aufgezählt wird. Soll nicht mal das Handeln im Namen Jesu genug sein? Tun die Angesprochenen hier etwa nichts? Also die prophetische Rede, die doch eigentlich ohne Gottes Geist unmöglich ist, ist hier aufgezählt. Oder Dämonen austreiben und Wundertaten tun, wozu Jesus seine Jünger ja selber berufen und befähigt hatte. Nicht mal Menschen im Namen Jesu heilen soll für den Himmel reichen. Ja, was denn noch? Oder um aufs Bild vom Hausbau zu kommen, wie soll ich denn mein Lebenshaus sonst bauen, damit ich am Ende gerettet werde, wenn nicht sogar durch solche Taten? Nick Butterworth klingt hier so schön einfach: Vertraue auf Jesus, den Felsen, fertig. Und tatsächlich, er liegt ja damit nicht falsch. Es ist mir nur erstmal eine zu schnelle Schlussfolgerung, auf diesen Punkt zu kommen. Es ist mir da zunächst ein bisschen zu einfach, aber ich habe mich selber ertappt. Das liegt auch dran, dass ich dieses Buch nicht richtig angeschaut habe. Also wir werden am Schluss nochmal drauf kommen. Was Jesus hier sagt, ist jedenfalls irgendwie mehr als vertraue Jesus und alles ist gut. Und dieses etwas mehr, das steckt auch in Nick Butterworths Büchlein. Ich lese aber zunächst mal weiter im Bibeltext ab Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und jetzt kommt nochmal, und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann oder dummen Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß oder seine Zerstörung war total. Und da geht es nicht nur ums irgendwie Jesus-Vertrauen, sondern es geht ums Tun oder Nicht-Tun, das aus diesem Vertrauen herauskommt. Aber gerade dieses Tun oder Nicht-Tun, das hat Konsequenzen, beides. Nicht Jesus allein, sondern wir. Wir sind auch gefragt, wir müssen mithelfen. Ja, müssen wir mithelfen oder wie viel müssen wir mithelfen? Und da scheint uns so ein Text wie hier, vor allem uns evangelisch geprägten Christen, im ersten Moment fast schon sowas wie ein Anti-Evangelium zu sein. Belastet uns jetzt Jesus doch wieder mit dieser Forderung nach dem, du musst tun, du musst was schaffen, du musst auch das tun, was ich sage? Gerhard Mayer bemerkt in seiner historisch-theologischen Auslegung dazu, es betrifft das Defizit, das in den lutherischen Kirchen durch die Distanz gegenüber dem Tun entstanden ist. In Theologie und Volksfrömmigkeit standen die guten Werke immer wieder unter Verdacht, als wären sie Feinde des Sola Gratia, also der Gnade allein. Vielleicht kennt ihr diesen Gedanken auch. Und befürchten wir beim Lesen hier nicht auch, dass es ganz schnell in die falsche Richtung gehen könnte? Vom Tun ist besser als Hören oder Praxis ist besser als Theorie oder schaffst du was, dann bist du was und schließlich hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also irgendwie ist doch da quasi diese Linie schon vorprogrammiert. Müssen wir nicht selber die Ärmel hochkrempeln, um gerettet zu werden? Aber das meint doch Jesus hoffentlich nicht, wenn er sagt, wer meine Rede hört und tut sie, gleicht dem klugen Mann. Martin Luther hatte große Probleme mit dieser Passage, genauso wie mit Jakobus übrigens. Dessen Brief nannte Luther, manche wissen das, eine strohene Epistel. Ja, wisst ihr, was das ist, eine strohene Epistel? Das heißt ein wertloses Schreiben. Ja, also Stroh halt und Epistel ist ein besonderes Schreiben. Aber wenn Luther sowas über die Bibel sagt, dann klingt das ja nicht gerade bibeltreu, habe ich gedacht. Und ich finde auch, Luther hat hier sehr übertrieben mit seinem Urteil und ich hoffe, er hat es nicht ganz ernst gemeint. Er kam zu diesem übertriebenen Urteil, weil er so sehr nach dem gnädigen Gott suchte, der in der katholischen Kirche definitiv zu kurz kam. Und da haben ihn Bibeltexte gestört, wie zum Beispiel Jakobus 2, Vers 17, wo Jakobus schreibt, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und jetzt sagt Jesus auch noch hier in unserem Text bestätigend, dass nur diejenigen in den Himmel kommen, die auch was tun, nämlich das, was er sagt. Also geht es doch um Gehorsam und nicht um Vertrauen. Gehorsam ist scheinbar mehr wert als Vertrauen. Oder wie es Jesus ganz ähnlich im Johannesevangelium bestätigt, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Auch da haben wir das mit drin. Wer mein Wort hält, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und die Sache scheint ja auch beim klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute, ziemlich eindeutig. Nicht sein Glaube, sein Vertrauen war der Knackpunkt, sondern das, was er am Ende geschafft hat. Er hat nämlich überlegt und gründlich gebaut, vorschriftsmäßig, streng nach den Geboten leben, dann hält's ewig. Und dieses Tun bewahrt mich dann doch auch vor Jesus, meinem Richter. Dann kann er am Ende nicht zu mir sagen, du Gesetzesübertreter oder du Übeltäter, ich kenne dich nicht. Aber was sollte denn Jesus sonst meinen, wenn er einleitend zum Haus auf dem Felsen das ganz deutlich so sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, man könnte sogar sagen, die ihn so bekennen, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nach unserem, meinem zumindest und nach lutherischem Empfinden betont hier Jesus oberflächlich betrachtet ein bisschen zu sehr die Werke, die wir tun müssen oder die wir sogar tun müssen, um gerettet zu werden. Und genau dagegen hatte doch Luther auch zu Recht gewettert. Und zwar zu Recht und auch aus biblisch gutem Grund gegen die nicht nur zu seiner Zeit gepflegte, unerträgliche, zwanghafte Theologie der Werkgerechtigkeit. Und da wurden die Leute drauf getrimmt. Je mehr einer Gutes tut, desto größer sind seine Chancen auf den Himmel. Je fleißiger du am Haus der guten Taten deines Lebens baust und am Petersdom ganz nebenbei, desto lieber hat dich Gott und seine Kirche. Desto sicherer bist du auch vor seinem Gericht. Eben genauso wie der Mann im Gleichnis in seinem Haus auf dem Felsen. Und zur Zeit der Reformation gipfelte das Ganze ja bekanntermaßen dann noch im Ablasshandel, wonach man sich mit genügend guten Taten, am liebsten in Form von Spenden, Gottes Zuwendung erkaufen und auch noch Höllenstrafen ersparen konnte. Das haben die Leute wirklich geglaubt. Und dann haben sie Dinge getan, von denen sie dachte, dass sie gut sind, aus Angst. Aus Angst vor Gott, aus der nackten Angst heraus, dass sie nicht genug Gutes getan haben könnten und sie deswegen am Ende gerichtet werden müssen. Und diese nackte Angst hat sie dann auch der Kirche gegenüber gefügig gemacht. Und darauf war Luthers Zorn, da bin ich überzeugt, absolut berechtigt. Ein so verstandenes Evangelium war nichts anderes als pharisäische Selbstgerechtigkeit. Und da musste einfach das Sola Gratia, allein die Gnade, wieder auf den Scheffel der Verkündigung gestellt werden. Dieses Licht als Kern des Evangeliums musste wieder betont werden, so wie es Paulus im Römerbrief formuliert hat, etwa in Römer 4, Verse 5 bis 8. Römer 4, ab Vers 5. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt oder dem vertraut, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit, wie er auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Aber wie kriegen wir das jetzt zusammen? Was fangen wir damit an? In dem Zusammenhang mit Jesu klarer Ansage aus Matthäus 7. Was machen wir mit dem Haus auf dem Felsen, wo Jesus androht, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Oder dann zwei Verse später, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Menschen, die Jesus Zeitleben, Jesus Herr, Herr nannten, werden von ihm im letzten Gericht an jenem Tage, das ist eine Umschreibung dafür, anders beurteilt, als sie sich das gedacht haben, als sie das erwartet haben. Und das ist natürlich schon auch eine Warnung. Das trifft mich auch selbst. Ich muss mich fragen, ja, könnte das so sein? lebe ich vielleicht sogar in einer frommen Selbsttäuschung? Und euch ist es ja sicher aufgefallen beim Lesen hier, die Leute, die Jesus hier aufzählt, das sind Macher. Das sind fromme Macher, ja. Also die sind sozial engagiert, würde man heute vielleicht sagen. Die haben prophetisch geredet, die haben Dämonen ausgetrieben, die haben Kranke geheilt, die haben Wunder getan. Wie kann es sein, dass Jesus ausgerechnet die als Menschen beurteilt, die er nicht kennt? Das ist schon eine starke Sache, eine schwere Frage. Wie kann es sein, dass er die sogar Übeltäter oder Gesetzesübertreter nennt, obwohl sie doch in seinem Namen nicht nur gehandelt haben, sondern sogar Gutes getan haben? Also sie haben ja seinen Namen nicht mal irgendwie einfach missbraucht, indem sie sagen, im Namen Jesu bringe ich jetzt mal irgendwelche Leute um. Ja, dann hätten wir das ja kapiert. Aber hier tun sie ja Gutes in seinem Namen und trotzdem diese Aussage Jesu, die erschütternd eindeutig ist, ja, sie haben etwas getan, aber nicht so offensichtlich, wie Jesus es wollte, nicht so, wie Gott es wollte, sondern wohl nur so, wie sie selbst es wollten. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zielrichtung hier. Es ging diesen Leuten nicht um Jesus und sein Reich. Es ging ihnen nicht wirklich um Gott und seinen Willen. Es ging ihnen nicht um dieses Reich Gottes, was Jesus in seiner Bergpredigt die ganze Zeit beschrieben und verkündigt hat. Sie wollten sich vielleicht bloß einen Platz im Himmel sichern. Oder sie wollten mit ihren frommen Taten glänzen, vielleicht in der Gesellschaft, vor anderen. Weshalb sie Jesus nicht kennt. Es sind Menschen gemeint, denen das Wesentliche gefehlt hat bei dem, was sie tun, der richtige Grund für ihr Tun. Deshalb haben sie auf Sand gebaut und der Schock für uns, es scheint sogar frommen Sand zu geben. Ja, du kannst also auch auf Sand bauen, obwohl der nach außen hin extrem christlich und fromm wirkt. Und Jesus macht damit sehr drastisch klar, was wirkliche Nachfolge ausmacht. Es geht auf keinen Fall um Geltung und um Rang. Es geht nicht um einen frommen Wettlauf unter uns. Ja, wer tut am meisten und am besten und wer ist der beste christliche Workaholiker? Es geht auch nicht darum, nur aus lauter Angst nicht zu kurz zu kommen am Ende vor Gottes Gericht. Jesus will auch nicht unser Abarbeiten an seinen Geboten, damit wir uns besser fühlen, damit wir mit uns selber mehr zufrieden sein können. Das ist alles zu wenig. Das ist alles am Ziel des Lebens vorbei, was Jesus für uns hat. Da geht es um die Liebe zu Jesus im Kern. Das ist der eigentliche Kern, auf den Jesus hier abzielt. Es geht um die Liebe zum himmlischen Vater und auch die damit verbundene Liebe zu den Menschen, die er geschaffen hat und die er retten will. Durch die Liebe schafft Jesus in uns das Wollen und das Vollbringen dieser guten Dinge, die nach seinem Willen getan werden sollen. Das ist der Schlüssel zu allem, was wir zum Bau seines Reiches tun. Das ist auch der Schlüssel zum Verständnis dieser meiner Rede, wie Jesus sagt, auf die er anspricht. Also auch der Schlüssel zum besseren und zum richtigen Verständnis der gesamten Bergpredigt, so wie er es später als das höchste Gebot bestätigt, liebe Gott mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hängt und besteht das ganze Gesetz. Also die Liebe ist auch der Schlüssel zur Erfüllung des Gesetzes als dem Willen Gottes. Und da wir das Zusammenspiel von Glaube und Werke auf einmal aufgelöst als Widerspruch. Es ist ein Zusammenspiel und wird richtig begriffen. Wie Paulus es ganz einfach mal im Galaterbrief bemerkt, der Glaube wird durch die Liebe tätig. Man könnte auch sagen, Glaube, der liebt, kann gar nicht ohne die Tat. Ja, also liebt mal euren Nächsten, ohne ihm etwas Gutes zu tun. Da merkt ihr doch selber ganz schnell, das ist Käse. Ja, du kannst doch nicht deine Kinder lieben, ohne ihnen was Gutes zu tun. Oder das, was du tust, zu ihrem Guten zu tun, auch wenn es ihnen vielleicht nicht gut vorkommt. Aber das ist doch klar, dass das eigentlich dann der Ausdruck der Liebe ist, die praktisch werden muss, sonst kann es nicht echte Liebe sein. Darum geht es Jesus. Deshalb kann nur jemand, der Jesus wirklich liebt, ihm auch mit dem, was er tut, wirklich nachfolgen. Anders ausgedrückt, wer Jesus wirklich liebt, kann auch nicht länger lieben, was Jesus nicht liebt. Das heißt, Dinge, von denen ich weiß, dass sie böse und falsch sind, die können mir nicht länger gefallen. Ich denke, da merke ich auch die Wirkung seines Geistes in mir. Das ist ein Prozess, vielleicht blickt man da nicht gleich alles, aber die Tendenz ist, ich merke immer mehr auch, was Jesus nicht gefällt und was ich in meinem Leben ablegen sollte, um ihm wirklich nachzufolgen, weil das ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm ist. Und schließlich liebe ich Jesus ja nicht bloß, weil ich gehorchen will, weil da steht, liebe mich. Ja, es funktioniert sowieso nicht. Ja. Also kannst du nicht einfach jemanden befehlen, liebe mich. Du musst auch verstehen, warum du den anderen lieben kannst. Und dazu musst du ihn kennen. Dazu musst du auch Jesus kennenlernen. Du musst sein Wort lesen und studieren. Du musst erkennen, wie er es meint und warum er liebenswert ist. Und dann will ich nicht bloß aus Gehorsam lieben, sondern weil ich gehorchen will, kann ich ihn auch lieben. Und wenn ich ihn liebe, kann ich auch gehorchen. Und dann wird Johannes 14, Vers 21 noch ein Vers. Ich weiß, es sind ein bisschen viele, aber auch der ist sehr wichtig, wo Jesus sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Auf einmal verstehe ich auch das irgendwie besser. Ja, ist ja klar. Das ist eigentlich die Folge der Liebe. Ich werde seine Gebote halten. Ich werde sie halten wollen. Es wird zu einer anderen Gesinnung in mir, wie Paulus das mal nennt. Und dann auch zurück in unserem Text, wer diese meine Rede hört und tut sie, damit spielt Jesus auf die richtige Art zu hören und zu tun an, als Ausdruck der Liebe. Und so will die ganze Bergpredigt aus Liebe zu Jesus gehört und auch in die Tat umgesetzt werden. Wenn das die Motivation ist, dann brauche ich mich auch nicht mehr um mein mangelhaftes Tun zu sorgen. Weil da könnten wir immer sagen, du hast nicht genug getan. Ja, niemand von uns kann behaupten, er hat genug Gutes in seinem Leben getan. Es gibt immer noch mehr, was ich tun kann. Es gibt immer noch Menschen, die ich übersehe. Es gibt immer noch Dinge, die ich falsch mache. Aber wenn ich aus Liebe zu Jesus handle, dann verliere ich an der Stelle auch die Angst, weil ich weiß, er wird mich hier auch leiten in meinem Leben und er wird mich auch zurechtweisen, wo ich das nötig habe und dann nehme ich das auch gerne an, weil ich weiß, dass er es aus Liebe tut. Wenn die Liebe zu Jesus mein Antrieb zur Nachfolge ist, dann brauche ich mich auch nicht mehr davor zu fürchten, dass er mich am Ende nicht kennt. Gesagt, getan, könnte man das als Fazit zusammenfassen. Wenn die Liebe zu Jesus der Grund meines Glaubens ist, dann werde ich immer lieber hören, was er sagt und immer lieber tun, was er liebt. Und so wird mit allem, was er sagt, Jesus selbst mein Fels, auf den ich mein Leben baue. Darin hält er mich, darin festigt er mich, und darin rettet er mich. Und jetzt ist der richtige Moment, nochmal auf Nick Butterworth zurückzukommen. Schaut nochmal das Bild genauer an. Denn wir sehen auf diesem Bild rechts, dass seine Schlussfolgerung aus dem Gleichnis mit dem Haus auf dem Felsen sehr richtig ist und auch ganz klein und heimlich richtig dargestellt ist, was man im ersten Moment vielleicht übersieht. Er sagt, Jesus ist der Felsen, wer ihm vertraut, wird niemals umkommen. Und im Bild steckt hier auch die gute Tat, die aus dem Vertrauen aus Jesus entspringt. Er nimmt nämlich den Mann, dem sein Haus kaputt ist, in sein eigenes auf. Das finde ich ein super schönes Detail, ja, in diesem Buch. Man sieht es erstmal gar nicht, ja. Man denkt, gut, der ist happy, der hat seine Freunde eingeladen, aber deswegen nochmal die Unterstreichung rechts, andersrum, links, die aufgehängte Wäsche von dem, der abgesoffen ist. Das ist ein Ausdruck von Liebe für die Verlorenen. Natürlich heißt das nicht, dass ich Leute einfach retten kann, indem ich sie jetzt hier einlade und dann sind sie gerettet. Ja, so ist das nicht gemeint. Ich bin davon überzeugt, dass der in seinem Haus sitzt und dem Mann erklärt, warum er falsch gebaut hat und was für ihn und sein Leben der richtige Grund wäre. Jesus soll auch für diesen Mann zum festen Grund für sein Leben werden. Und diesen Grund soll er finden. Und wir, die wir ihn gefunden haben, dürfen und sollen das anderen auch weitergeben. Und wenn wir Jesus wirklich lieben, dann ist uns auch das sehr selbstverständlich ein Anliegen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir stehen immer wieder auch selber vor den Trümmern dessen, was wir angerichtet haben, und wir merken, dass wir nicht auf dich gebaut haben, dass wir dich auch nicht geliebt haben oder dass wir das aus dem Blick verloren haben, dass es dir darum geht, dass wir die Dinge, die dir gefallen, aus Liebe zu dir tun. Herr, schenk uns das immer wieder neu, jeden Tag. Und dass wir nicht aus Angst handeln, sondern aus der Freude heraus, dass du es bist, der uns zuerst geliebt hat. Und dass du es bist, der uns dann auch die Kraft gibt, andere zu lieben und auch dich und den Vater im Himmel zu lieben. Segne uns dabei und hilf uns in unserem Leben, das immer mehr von dir zu lernen. Amen.